Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst.
Wer sucht, der findet. Es heißt so schön, wer sucht, der findet. Doch finden wir immer genau das, wonach wir auf der Suche sind? Oder entdecken wir dabei manchmal sogar längst Vergessenes oder gar nicht Erahntes? Ist es sinnvoll, sich beim Suchen auch etwas treiben zu lassen? Den Blick für mögliche Neuentdeckungen in alle Richtungen geöffnet zu lassen? Ein Beispiel, ich gebe es gern zu. Auf der Suche bzw. schon fast auf der Grabung nach dem ein oder anderen vermissten Stück in meinem Kleiderschrank freue ich mich stets über das Wiederfinden vergessener Schätze. Und dann genieße ich den Moment des Rekonstruierens, zu welchem Anlass ich das gute Stück gekauft habe, wen ich kennenlernen durfte, welche Gespräche ich dabei geführt habe und was mir dieser Moment für mein Heute geschenkt hat. Dieser unerwartete und ganz unbedeutende Augenblick macht mich meist ein Stück weit glücklich. Klingt ein bisschen banal und lustig. Stimmt. Und jetzt wird es ganz vermessen. Wisst ihr, dass ich mich dabei meist wie eine kleine Neuzeitarchäologin fühle? Doch bevor es bei den großen Fragen der Archäologie hier weiter wenig wissenschaftlich und sehr unfundiert zugeht, ziehen wir uns lieber einen wunderbaren Experten zu Rate und fragen ganz einfach ihn. Geht der Archäologe immer streng nach Plan vor oder findet er meist etwas anderes als erwartet? Und muss er sich dazu erstmal weiße Flecken auf der durchaus nicht ausschließlich preußischen Landkarte suchen? Bevor ihr weiter im Dunkeln tappt, wer uns heute mit Wissen und Anekdoten zur Seite steht und so ganz und gar nicht verflucht wirkt, verrate ich euch nun ein paar Stichpunkte. Im März 59 in München geboren, mit 18 durch die Sahara gereist, mit 26 promoviert, mit 31 habilitiert, spricht 10 Sprachen, hat in Ljubljana studiert. Er ist erster Gewinner des Leibniz-Preises und Träger des Orden Pour le Mérite. Er ist Judoka, Skifahrer, ein international renommierter Prähistoriker und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Herzlich willkommen, Hermann Partzinger. So schön, dass ich dich hier in der Villa von der Heide besuchen darf. Lieber Hermann, ich habe schon ganz viel über dich erzählt. Was dürfen wir noch über dich erfahren?
Das wird sich zeigen im Laufe des Gesprächs. Ich freue mich drauf.
Wie bist du denn zur Kunst gekommen oder zur Kultur, zur Geschichte, zur Archäologie?
Naja, der Weg zur Kultur begann eigentlich über die Archäologie und letztendlich über die Geschichte. Ich habe mich eigentlich immer schon als Kind, fast schon Jugendlicher, für Geschichte interessiert. Ich komme ja aus einem nicht akademischen Elternhaus, aber meine beiden Eltern, Kriegsgeneration, klar, da gab es keine so geradlinigen Werdegänge. Aber meine beiden Eltern haben unglaublich viel gelesen, beide, mein Vater und meine Mutter, über Geschichte. Und so lagen alle möglichen Bücher immer über alle möglichen Themen. Mittelalter, Neuzeit vor allem lagen bei uns zu Hause rum. Und das war auch manchmal Thema beim Essen und oder wenn Fernsehreportagen, Dokumentationen liefen, da haben meine Eltern keine versäumt. Also das war immer Thema. Und irgendwie hat es bei mir gefruchtet. Bei meinen Geschwistern war das nicht so. Die finden das jetzt nicht uninteressant, geschichtliche Themen, aber das war für die nicht so wirklich ein Lebensziel. Und bei mir wurde das Lebensziel. Und auf der Schule vielleicht noch weniger. Meine Geschichtslehrer haben da wenig Anteil daran, das weiterzuentwickeln. Einer vielleicht war da eine Ausnahme. Aber dann, als ich mir überlegt hatte, was studierst du nach dem Abitur? Ich hatte keine spezifischen anderen Interessen. Ich könnte alles machen. Physik, Chemie war eine Überlegung oder Jura. Also das ist ja schon ein ziemliches Spektrum. Und dann hatte ich ja diese 15 Monate Wehrdienst, wo man vielleicht im Nachhinein muss ich sagen, glücklicherweise, dass ich nicht sofort mich entscheiden musste, was studiere ich, sondern nochmal Zeit hatte zu überlegen. Und in diesen 15 Monaten, wo ich so viele Dinge tun musste, die ich nicht tun wollte, war für mich eins klar, du machst jetzt wirklich etwas, was dich interessiert. Und da war schon klar, das ist ein Weg in die Wissenschaft und da war auch sehr schnell klar, dass es in Richtung Geschichte und Archäologie geht. Und ich habe mich dann noch einmal informiert und dann wurde mir klar, dass die Archäologie eigentlich natürlich auch ein Teil der Geschichte ist, der Geschichtswissenschaft. Nur ist es Geschichte nicht aus schriftlichen Quellen, wie mit denen die Geschichtswissenschaft arbeitet, sondern letztendlich der Müll der Vergangenheit. Also der Prähistoriker gräbt sich durch Müllhalden. Ist ja nicht immer so, dass man Gräber voller Goldfunde und Mumien und ganze Städte mit Tempeln und so weiter ausgräbt. Das gibt's auch. Aber das Tagesgeschäft ist eigentlich eher, sich durch das durchzugraben, was die Vergangenheit, was die Menschen der Vergangenheit eher zufällig übrig gelassen haben. Und daraus dann wirklich ein Bild der Geschichte zu rekonstruieren. Und was mich fasziniert hat an dieser Art von Geschichtswissenschaften ist erstens, dass die Archäologie sehr, sehr interdisziplinär ist. Also der Archäologe selber, der arbeitet natürlich mit den Funden, mit den archäologischen Funden, mit Keramik, mit Metallobjekten, der ordnet es. Er wertet Siedlungsstrukturen aus, Grabbauten. Aber er braucht natürlich sehr, sehr viel naturwissenschaftlichen Input. Ob das jetzt die Zoologie ist, ob das die Botanik ist, die sozusagen die Lebensumwelt, die Wirtschaftsweise rekonstruieren helfen. Heute ist die Paläogenetik sehr en vogue. Populationsgeschichte. Wie homogen waren eigentlich Bevölkerungsgruppen in bestimmten Räumen? Gab es Zuwanderung? In welchem Ausmaß gab es Zuwanderung? Menschen, die in einem Grab bestattet sind, waren die miteinander verwandt? Waren die nicht miteinander verwandt? Das ist ja total wichtig, um Gesellschaftsstrukturen zu rekonstruieren und viele, viele andere. Mineralogie, Metallkunde, wo kommen die Metalle her, die irgendwo weiterverarbeitet worden sind? Und der Archäologe, neben der Expertise, die er selber mitbringt, fügt das zusammen. Und er braucht wirklich ein profundes Wissen über die Kulturräume, über die Landschaftsräume, in denen er forscht. Das war das eine. Und das andere ist, dass mir damals sehr schnell klar geworden ist, dass die Archäologie eigentlich noch sehr, sehr viele Bereiche hat, die man als weißer Fleck bezeichnen kann. Vielleicht gar nicht mal, dass das so ist, sondern man denkt, man hat ein Geschichtsbild einer bestimmten Epoche in einer bestimmten Region und plötzlich kommt eine Ausgrabung, die muss nicht spektakulär sein. Das können kleine Details sein, die das Bild komplett auf den Kopf stellen. Und das gibt es in der Geschichtswissenschaft eher selten. Also Mittelalter, Neuzeit, das weiß man schon relativ gut Bescheid. Es gibt wieder neue Interpretationen, Quellen werden anders beurteilt. Aber dass sich ein Blick auf eine Zeit komplett verändert, das gibt es selten. In der Archäologie ist es relativ häufig der Fall. Und diese beiden Dinge, die hohe Interdisziplinarität und dann, dass man wirklich noch vieles entdecken kann. Also entdecken nicht als Ausgrabungsvorgang, sondern als Teil der Rekonstruktion von Geschichte. Als mir das klar war, dann sage ich, okay, das ist es, das musst du studieren. Mir war natürlich auch klar, Archäologie ist nicht ein Fach, wo man hinterher den beruflichen Werdegang garantiert hat. Das war schon in meiner Studienzeit, ich habe 79, 80 angefangen. Schon damals waren feste Stellen rar gesät. Insofern, ich gehöre nicht zu denen, die ein Studium jahrelang gemacht hätten, um dann Taxifahrer zu werden. Insofern habe ich mir gedacht, ich gucke mir das mal an, wie das so läuft. Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bleibe oder nicht. Und meine Blicke auf das Fach, die ich gerade beschrieben habe, haben sich eigentlich aufs Trefflichste eigentlich bestätigt und dann war es klar, ich bleib dabei. Und das war dann auch gleich sehr schnell sehr erfolgreich. Ich wurde schon nach dem zweiten Semester auf eine Auslandsgrabung geschickt als Student und das war natürlich toll, nach Tyrins, ja, also eine mykenische Burg in Griechenland. So eine Forschungsgrabung des Deutschen Archäologischen Instituts, dort habe ich viel gelernt und dann, ja, dann ging das einfach seinen Weg.
Mit 18 bist du durch die Sahara gereist. Hast du da auch schon geguckt? Wo ist denn hier der weiße Fleck? Was kann ich entdecken?
Also damals hatte ich noch nicht den Beschluss gefasst, sozusagen Archäologie zu studieren, aber als ich im Tassili-Gebirge war und im Hoggar, das ist in der südlichen Sahara, da kann man heute gar nicht mehr hinreisen. Ne? Das ist lebensgefährlich wegen diesen ganzen islamistischen Terroristengruppen und so. Damals war das überhaupt kein Problem. Und bin ich natürlich schon rumgewandert und habe versucht, solche Felsbildstationen aufzusuchen. Über viele Jahrtausende, von der Jungsteinzeit bis eigentlich fast in die Gegenwart, haben dort man an bestimmten Stellen immer wieder vorbeiziehende Wildbeuter oder Nomadengruppen oder auch Händlerkarawanen. Dort einfach Bilder verewigt, Inschriften und so. Und ich habe da schon versucht, die, weil ich wusste, die gibt es dort, die auch aufzufinden und zu besichtigen. Aber ich hatte damals noch nicht gedacht, dass ich in diese Richtung studieren würde. Aber ferne Länder, Reisen, vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust, das war natürlich schon immer da.
Ja, ich habe das irgendwo gelesen, das fand ich so nett. Als du dann bei der Bundeswehr warst, gab es Tage, an denen man sich über ein Studium informieren konnte oder so ähnlich und das hast du dann in besonderer Weise ausgenutzt?
Ja, das war in der Tat so. Ich hatte das Glück, dass ich in der Nähe von München in einer Kaserne war und ich habe dann mich für alles Mögliche beraten lassen. Es gab ja dann die Möglichkeit, sozusagen Dienstbefreiung zu bekommen, wenn man einen Termin bei der Studienberatung hat. Das ging natürlich nicht die ganze Bundeswehrzeit über, sondern es ging so die letzten Monate. Ne? Weil ja klar war allen, wenn die Zeit endet, die Wehrdienstzeit, dass man dann ins Studium geht und so. Und ich habe das immer auf Freitage gelegt, weil am Freitag ist immer der Wachdienst fürs Wochenende eingeteilt worden. Naja, das lernt man bei der Bundeswehr auch, wie man sozusagen seinen Weg durch das dortige Leben findet, und habe mich für alles Mögliche, wie gesagt, beraten lassen, war dann auch bei der Archäologie. Und dort lag dann eben eine Broschüre aus, wo Berufe vorgestellt wurden, und der Schwerpunkt dieses einen Heftes, machen wir es uns wirklich solche schicksalhaften Begegnungen, wenngleich ich ja immer eine Nähe zu historischen Themen hatte, da war das Schwerpunktthema der Beruf des Archäologen. Und da ist mir das eben wirklich so bewusst geworden. Also die hohe Interdisziplinarität, Zusammenarbeit mit Naturwissenschaften, und andererseits, dass es wirklich, dass wir so vieles noch nicht wissen.
Was war denn das Lustigste?
Das Skurrilste, ich war mal bei einer allgemeinen Studienberatung, und das war jemand, der mir eigentlich geraten hat, nichts zu studieren. Ja, also was wir auch immer besprochen hatten, das geht eigentlich gar nicht und so weiter. Also es war ziemlich skurril. Also ein frustrierter Mensch, der wahrscheinlich auch ein anderes Berufsziel hatte und dann dabei endete, Abiturienten bei der Studienwahl zu beraten. Aber ich habe trotz dieser Beratung dann doch das Richtige gewählt.
Die Archäologie. Warum Ljubljana?
Also ich habe in München angefangen. Dort bin ich aufgewachsen, was ich damals gar nicht wusste. Das ist eine große Uni, LMU, Ludwig-Maximilians-Universität, heute Exzellenz-Uni und so, schon damals eine der besten Universitäten in Deutschland. Was ich aber nicht wusste, weil ich ja noch keinen Einblick in das Fach hatte, dass dort in München einfach Georg Kossak, mein akademischer Lehrer, bei dem ich dann auch promoviert habe, das war eine absolute Koryphäe im Fach, international renommiert, und das konnte ich nicht ahnen. Und das war vielleicht die zweite Schicksalhaftigkeit. Erstens, dass dieses Heft mit diesem Schwerpunkt Berufsbild des Archäologen, und dann einem akademischen Lehrer zu begegnen, der erstens schon streng war, der aber selber nicht so ein Korinthenzähler war, sondern der die Archäologie wirklich schon breit innerhalb der Geistes- und Kulturwissenschaften eingeordnet hat und der uns immer vorgelebt hat, dass man sich einen breiten Horizont anlesen und erarbeiten muss. Mhm. Nicht nur jetzt sozusagen mit Scheuklappen das enge Fachwissenschaftliche, sondern wirklich breiter zu denken, um das zu verstehen und das einzuordnen, was man dort wirklich tut als Archäologe, an dem man forscht. Und das war schon wirklich für mich eine prägende Gestalt. Und es war damals so üblich, dass man nach 3-4 Semestern wurde man woanders hingeschickt, an eine andere Universität, um andere Lehrmeinungen zu hören, weil Archäologie sind ja jetzt nicht Fächer, wo man wie Jura oder Medizin, wo ganz viele Professoren sind, sondern du hast ein oder zwei Professoren und da hörst du ganz bestimmte Meinungen, die Schwerpunkte dieser Professoren, und da ist es schon ganz gut, wäre auch heute noch ganz gut, aber heute durch das Studiensystem ist es immer schwieriger, ist fast gar nicht mehr möglich, dass man einfach wechselt. Und ich bin dann nach Saarbrücken gegangen, dort war eine andere Koryphäe des Faches, Rolf Hachmann, der Dinge gelehrt hat und geforscht hat, die in München nicht so eine große Rolle spielten, nämlich Bronzezeit in Nordeuropa und Germanen. Das waren seine Schwerpunkte, und die waren nicht Schwerpunkte von Georg Kossak in München. Also bin ich ein Semester nach Saarbrücken gegangen, das war auch wirklich voller Anregungen, und ich wollte nochmal ins Ausland gehen. Und viele meiner Kommilitonen, die im Ausland waren, klar, die sind nach Oxford oder Cambridge, ne, das war irgendwie klar mit Englisch. Und ich hatte mich schon seit meinem zweiten Semester für Osteuropa interessiert. Habe slawische Sprachen gelernt, bisschen Polnisch, Tschechisch. Und ich dachte dann, also Oxford ist eigentlich die falsche Richtung, wenn man sich für den Balkan oder Osteuropa interessiert. Und dann gab es so eine Überlegung noch, ob ich vielleicht sogar nach Leningrad, wie es damals hieß, also heute St. Petersburg, gehen würde. Mein Lehrer Georg Kossak hatte damals erste Beziehungen Anfang der 80er Jahre zu russischen Kollegen aufgebaut und sagte, es wäre doch faszinierend, in diesem Raum zu forschen und vielleicht mal ein Studienjahr in Leningrad zu verbringen. Ich habe dann angefangen, Russisch zu lernen. Es stellte sich aber raus, dass es so kompliziert geworden wäre. Man hätte lange warten müssen, bis die Genehmigung da ist. Und da muss man dann natürlich auch Marxismus, Leninismus belegen. Wäre vielleicht ganz interessant gewesen, rückblickend aus heutiger Sicht. Aber irgendwie, das hat mir zu lang gedauert. Und dann bin ich nach Ljubljana gegangen, weil in Ljubljana, das war wirklich oder ist immer noch eine Universitätsstadt mit einer bedeutenden Archäologie. Und viele der dort der jüngeren Wissenschaftler waren als Humboldt-Stipendiaten in Deutschland, auch in München. Daher kannte ich die auch an der LMU. Und dann hat Kossak einfach gesagt, da gehen Sie doch nach Ljubljana. Da ist ein Telefonat und dann, man brauchte da kein Visum und so. Klar, ich brauchte dann dort zwar eine Aufenthaltsgenehmigung, aber das war einfach damals im alten Jugoslawien. Und da bin ich nach Ljubljana gegangen und konnte gerade zu Rade brechen Slowenisch und habe das dort dann, und das muss ich wirklich den Kollegen hoch anerkennen, obwohl die alle perfekt Deutsch sprachen, also wirklich fast akzentfrei, haben mit mir von morgens bis abends nur Slowenisch gesprochen, mit einer Engelsgeduld. Ich habe am Anfang nicht so viel verstanden und die haben dann oft 3-4 Mal die Sätze wiederholt und haben sich einfach gefreut, dass da jetzt mal ein Deutscher zu ihnen kommt. Nicht nur sie gehen immer nach Deutschland zu studieren, sie selbstverständlich lernen sie Deutsch, sondern da kommt ein Deutscher, der zu ihnen kommt und das Slowenisch lernt. Und das sind Verbindungen, Freundschaften, die eigentlich heute noch da sind. Und das hat dazu geführt, dass ich eben ein Semester dann in Ljubljana studiert habe. Ich bin aber viel gereist, auch dann in der Zeit. Ich hatte da schon so ein bisschen an meiner Magister- und Doktorarbeit gearbeitet. Ich war in Belgrad, in Sarajevo, in Niš. Damals war das ja noch ein ganz anderes Land als heute. Ne? Das, was in den 90er Jahren mit den Kriegen, Jugoslawienkriegen, dann passiert ist, hätte man sich damals wirklich nicht vorstellen können.
Wie kam denn das frühe Interesse am Balkan?
Ja, das ist auch so eine Sache. Es war so, als man in den frühen 80ern studiert hat, war es so, man hat ein Proseminar gemacht und dann kam man sofort ins Hauptseminar. Und da saß man dann mit allen Semestern zusammen, auch bis hin zu den Doktoranden. Und vor Semesterbeginn hing eine Liste am schwarzen Brett mit den Themen. Wusste ich aber nicht. Ich hatte gerade beim Proseminar noch keine Ahnung, wie das funktioniert, so als Greenhorn irgendwie. Und kam dann bei Semesterbeginn halt zur Vorbesprechung dieses Hauptseminars, das angeboten war, Jungsteinzeit in Mitteleuropa, Mittel- und Osteuropa. Und dann waren alle Themen schon vergeben, weil alle hatten sich inzwischen eingetragen. Und dann war noch ein Thema frei. Und das hieß das Neolithikum in Kujawien. Ich wusste erstmal gar nicht, wo Kujawien ist.
Ich wollte gerade fragen.
Kujawien ist ein Gebiet, was am Weichselknie liegt. Mhm. Also die Weichsel fließt ja sozusagen in die Ostsee und nachdem sozusagen durch Warschau, dann macht sie so einen Bogen und dann so ein Knie, bevor sie dann bei Danzig in die Ostsee fließt. Und dieses Gebiet dort, das war das Thema. Ich dachte mir, na meine Güte, naja gut, ob das spannend ist. Und habe mir dann die Literatur rausgesucht, die angegeben war für das Seminar und stell fest, das ist ja alles polnisch und dachte, es muss ein Irrtum sein. Und habe dann die 3 Bücher genommen, bin zur Sprechstunde zu meinem Professor, zu Kossa, geklopft und so, bin rein. Herr Professor, schauen Sie mal, ich habe mir dieses Thema gewählt. Ja toll, also dieses Thema, das ist ein fantastisches Thema. Ja, ja, aber ich weiß nicht, da muss irgendein Missverständnis vorliegen. Schauen Sie, ist doch alles in Polnisch. Da kommen Sie mal mit. Dann hat er mich am Arm genommen, dann gingen wir raus in die Bibliothek. Dann hat er so eine Leiter vor das Regal gestellt. Man muss dazu sagen, er hat im Zweiten Weltkrieg beide Beine verloren und auf Prothesen stieg er die Leiter hoch. Und wir alle, auch die Studenten, die da saßen, die es beobachtet haben, oh Gott, was passiert jetzt? Und da war so ein Regal mit Wörterbüchern. Und ganz oben war Polnisch-Deutsch. Und er zog das raus, kam wieder runter, drückte mir das Buch in die Hand, Polnisch-Deutsch, so, und jetzt machen Sie mal. Und ging. Und ich sagte, was ist das denn? Bin ich hier im völlig falschen Film? Und dann merkte ich dann ein paar Doktoranden, ältere, die saßen da, das war so eine Art große Wohnung, in der da das Institut mit der Bibliothek verteilt war. Es war sehr familiär und man kannte sich und so. Und die haben das beobachtet und haben mir dann gesagt, jetzt komm, pass auf, kein Problem. Und die haben mir erklärt, es geht ja nicht darum, die Fachliteratur vom ersten bis zum letzten Satz zu lesen. Ja, das sind ja keine philosophischen Texte. Und sagen, du musst mithilfe des Wörterbuchs und es geht, versuchen, die wichtigste Information aus den Texten rauszuziehen. Und bei den Publikationen ist ja sehr viel mit Abbildungen. Ne? Nur du musst natürlich gucken, auf der Abbildung, dieser Topf, ist es Keramik, das Objekt, ist es aus Knochen oder aus Metall? Und das kannst du rauskriegen, indem du in die Unterschrift schaust. Und wenn du das nicht lesen kannst, dann guckst du halt nach im Wörterbuch und so kriegst du langsam mit, was Knochen auf Polnisch heißt, was Kupfer auf Polnisch heißt und so weiter und so. Und ich dachte trotzdem, das ist ein Irrsinn, wie soll ich das schaffen? Und habe mich aber dann durchgebissen und habe dabei irgendwie, wenn man so will, meine Liebe zu slawischen Sprachen eigentlich entdeckt. Also Sprachen, die nicht einfach sind, weil sie, man kann sich über Lateinisch oder Englisch keine Eselsbrücken irgendwie erschließen. Das ist eine Sprache, die sehr viel Konsonanten hat. Die Wörter sind im Durchschnitt relativ lang. Es gibt Deklinationen wie im Lateinischen. Also braucht eine gewisse Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Aber dann fand ich das vielleicht, weil es so eine besondere Herausforderung war. Und ja, und da fing eigentlich das Interesse für diesen Raum an. Und dann kam natürlich noch dazu, dass der Raum zwischen, sagen wir mal, zwischen Deutschland, Mitteleuropa und der Ägäis und dem Schwarzen Meer und der Ostsee Da ist ja unglaublich viel passiert in der Vergangenheit. Migrationen, Wanderungsbewegungen, Einflüsse und ja mehr von Osten nach Westen als umgekehrt. Und insofern war mir sehr schnell klar, egal ob in der Jungsteinzeit, in der Bronzezeit, in der Eisenzeit, viele Dinge sind von Osten gekommen. Und wenn du wissen willst, wie sie hier gekommen sind, wo die Ursprünge dieser Entwicklungen sind, dann musst du dich mit diesem Raum befassen. Und das führte dann dazu, dass meine Magisterarbeit war über Neolithikum und Frühbronzezeit in Ljubljana, in Slowenien, in diesem Bereich, also am Rande des Karpatenbeckens. Meine Dissertation war dann ein Vergleich über früheisenzeitliche Fundgruppen zwischen Ostalpen, also wieder Slowenien und Karpatenbecken und den Westen, den westalpinen Bereich. Und meine Habilitation war dann ganz klar ganz Südosteuropa bis hin nach Griechenland und Kleinasien. Also damit war klar, dass es eigentlich mein Forschungsgebiet ist.
Ich habe immer gedacht, dass man sich in der Archäologie einen Zeitraum aussucht, den man behandeln möchte. Jetzt habe ich den Eindruck, dass man sich eine Region aussucht, um sich dann dorthin durchzugraben.
Sowohl als auch. Also es ist schon so, dass vielfach in der Archäologie man sich auf Zeiten spezialisiert. Ich fand das immer langweilig. Sich nur für eine Sache zu interessieren. Auch jetzt in meinen Lehrveranstaltungen, die ich ja immer noch mache, ich mache schon quer durch die Epochen, also von der Steinzeit bis in die Eisenzeit. Und meine zwei Forschungsschwerpunkte, Bronzezeit habe ich weniger gemacht, aber war immer eigentlich Jungsteinzeit, also Sesshaftwerdung und so weiter, Neolithikum und dann ältere Eisenzeit, halt Stadtkultur, frühe Kelten, Skythen, ne? Also das sind einfach, also 7., 6., 5. Jahrtausend vor Christus und dann 1. Jahrtausend vor Christus. Da ist eben unglaublich viel passiert. Ich fand es spannende Epochen und ich fand es auch immer wichtig und auch meine großen Forschungsprojekte, Ausgrabungen, waren immer in eine der beiden Perioden. Und ich fand es auch wichtig, so zwei Standbeine zu haben. In der Forschung wie in der Lehre.
Wie ging es nach Ljubljana weiter?
Ja, dann bin ich zurück und dann habe promoviert und dann bekam ich ein Reisestipendium vom Deutschen Archäologischen Institut. Da muss man promoviert sein und unter 30, dann kann man sich bewerben, dann wird die Arbeit nochmal begutachtet und so, das ist so eine Art Exzellenzstudium und da kann man ein Jahr reisen. Und man hat keine weitere Pflicht, als Berichte zu schreiben, die sind aber jetzt auch nicht so umfangreich. Also man kann wirklich einfach, und ich bin einmal ums Mittelmeer gereist, man kann die ganzen Kulturräume besuchen, die Museen besuchen. Natürlich macht man sich, man geht da nicht nur durch, sondern man fotografiert viel, man macht sich Skizzen, Notizen und man öffnet nach der Dissertation, das ist ja eine sehr starke Konzentration auf ein Thema. Und danach, dann ist es wirklich eigentlich ideal. Man öffnet nochmal seinen Horizont und schaut sich nochmal die Welt an, die Welt der Archäologie von der Steinzeit bis sozusagen ins Frühmittelalter. In unterschiedlichen Kulturräumen und das war nochmal wirklich sehr bereichernd und danach hatte ich eine Assistentenstelle an der LMU bei meinem Lehrer Kossack eben auch und musste mich dann beeilen mit meiner Habilitation, weil er ist dann emeritiert worden, das in wenigen Jahren, das war absehbar. Ich war zwar dann bei seinem Nachfolger auch noch ein Jahr Assistent, aber ich wusste nicht, wer dann kommt und will der vielleicht einen anderen Assistenten und so habe ich mich einfach beeilt. Das war dann auch gut so und dann noch bevor die Habilitation komplett abgeschlossen war, führte mich dann mein Weg gleich zum Deutschen Archäologischen Institut. Ich wurde dann zweiter Direktor des Instituts in Frankfurt, Römisch-Germanische Kommission hieß das. Und von da an war ich eigentlich für 18 Jahre im Dienst des Deutschen Archäologischen Instituts.
Du bist auf Reisen gegangen, auf Grabungen gegangen. Hast da ja durchaus auch das ein oder andere bedeutende, naja, Schätzchen darf man an der Stelle wahrscheinlich gar nicht sagen, Entdeckung gemacht.
Ja, ich habe erst in Spanien gegraben, eine eisenzeitliche Thematik in der europäischen Türkei, nahe der bulgarischen Grenze, eine neolithische Siedlung mit der Universität Istanbul zusammen. Das habe ich noch von Frankfurt aus gemacht. Und dann, das war wirklich großes Glück, bin ich zum Direktor der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt worden. Das Deutsche Archäologische Institut ist ja ein Verbund von 12 oder 13 großen Instituten, die zum Teil in Deutschland ihren Sitz hatten und zum Teil beim Ausland waren. In Rom, Athen, Kairo, Madrid, Istanbul, Peking. Und man hat nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 den archäologischen Forschungsbereich der Akademie der Wissenschaften der DDR in das Deutsche Archäologische Institut integriert, aber musste das komplett neu ausrichten. Und weil damals Kontakte mit Russland, mit Ukraine, mit Georgien, mit Kasachstan, wie es in entstehenden Staaten waren, die alle gesagt haben, Mensch, kommt doch zu uns, lasst uns gemeinsame Forschungen machen, hat dann das Deutsche Archäologische Institut 1995 eine Eurasienabteilung gegründet, mit Sitz in Berlin. Und die sollte sich eben archäologischen Forschungen diesem riesigen eurasischen Kulturraum zuwenden. Und vorher war ich stellvertretender Direktor in Frankfurt in einem Institut, was für Mittel- und Osteuropa zuständig war. Und da hatte man mich dann mit 36 zum ersten Direktor gewählt. Also ich musste dieses neue Institut, da waren zwar Stellen da aus der Akademie der Wissenschaften DDR, aber ich musste es komplett neu ausrichten, neu aufstellen, eine neue Zeitschrift begründen, weil jedes Institut hat so seine Fachzeitschrift, Monographienreihe einrichten, Kontakte aufbauen. Und ich bin dann nach Berlin und im jetzigen Bundesratsgebäude, was ja so wunderbar aussieht, das war ja damals bis zur Wende und kurz danach noch, war das ja ein Gebäude der Akademie der Wissenschaften, der DDR. Und da waren schon alle ausgezogen, das Archäologische Institut, wo ich dann das erste Jahr noch war. Wir waren die Letzten dort, das war wirklich, das sah aus, also kein Vergleich mit heute. Und mit einem Telefon, das weiß ich noch, wenn ich das Institut, den Präsidenten anrufen musste, der in Dahlem saß, dann so ein altes DDR-Telefon mit Wählscheibe, habe ich ihn kaum verstanden, das knackte ständig in der Leitung. Wenn ich aber dann im Zuge meiner frühen Kontakte und der ersten Projekte nach Tuva in Südsibirien telefoniert habe, hatte ich eine super Verbindung. Also das war schon bemerkenswert. Ich saß in einem riesigen Eckzimmer und das war ja das ehemalige preußische Herrenhaus. Und jedenfalls danach dann war klar, ging es eben nach Russland, Kasachstan, bin dann viel gereist, habe Kontakte aufgebaut. Und das hat dann für die dann folgenden 8 Jahre doch meinen Forschungsalltag bestimmt.
Wie bist du denn auf die Skythen gekommen? Ich muss ja sagen, ich habe davon erst durch meine Recherche über dich gehört.
Was? Nein, also über die Skythen hatte ich schon von meinem Lehrer Georg Kossack gehört, weil der hat selber über die Skythen geforscht. Er konnte aber nicht grabend forschen, weil es war damals nicht möglich für ihn. Aber er hat aus der Literatur geforscht, aus Veröffentlichungen und so weiter und hat sich mit Fragen des skythischen Tierstils, mit der Datierung der skythischen Kunstentwicklung befasst und auch, obwohl das nur aus der Außenperspektive durch Publikationen kannte, doch einige bahnbrechende Ergebnisse auch erzielt. Und somit war mir die Problematik klar. Man muss sich vorstellen, die Skythen, das sind die ersten Reiternomaden, die im ersten Jahrtausend vor Christus in diesen Steppengebieten von der Peripherie Chinas, Sibirien dann bis ins Karpatenbecken sich ausbreiten. Eine ganz neue Kultur, eine Lebens- und Wirtschaftsweise, eben das Reiternomadische oder muss sagen Reiterkriegernomadische, weil das militärische Element eine starke Rolle spielt. Mit den Skythen kommt natürlich auch eine ganz neue Kampfestechnik, also Pfeil und Bogen, berittene Reiterkrieger, auch im Pferdegeschirr gibt es fundamentale Neuerungen, die sich dann natürlich blitzschnell in riesigen Gebieten verbreiten, wie immer bei waffentechnischen oder anderen technischen Neuerungen. Also eine besondere Zeit und mit einer unglaublichen sozialen Stratigraphie plötzlich. Es gab ja immer irgendwie so Andeutungen, dass es so Eliten gibt und plötzlich gibt es wirkliche Führungsschichten. Herodot, der über die Skythen geschrieben hat, spricht von Königen. Monumentale Grabbauten mit riesigen Goldschätzen, weiter westlich griechischen Import, weiter östlich chinesischen Einflüssen. Also eine ganz klar eine Oberschicht, eine Führungsschicht, die sich deutlich vom Rest der Gesellschaft absetzt und die ihren Status, ihr Prestige im Grab, in der Grabanlage, im Grabbau eben für das Leben nach dem Tod verewigt. Und das ist schon ein ganz interessantes Phänomen. Und es war mir klar, wenn man ein solches Institut leitet, dann muss man an den Skythen und zu den Skythen forschen. Wir haben aber auch noch andere, also ich selber auch noch andere Projekte gemacht zur frühen Zinnmetallurgie. Denn wir sprechen ja von einer Bronzezeit. Bronze kommt natürlich nicht vor. Bronze ist eine Legierung von Kupfer mit entweder Arsen oder mit Zinn. Meistens mit Zinn. Der ganze Nahe Osten, ganz Europa ist voller Zinnbronzen. Wir wissen aber nicht, wo es herkommt. Wir wissen ein bisschen, was gibt es in Südspanien, ein bisschen, was gibt es in Cornwall, also auf den britischen Inseln. Also es reicht niemals aus, diese ganze alte Welt zu versorgen. Also wo kommt das Zinn eigentlich her? Und man weiß, dass in Afghanistan war damals nicht zugänglich für Forschung, genau wie heute, aber auch in den benachbarten Gebieten, Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan, kommt Zinn natürlich in großer Menge vor. Und wir hatten dann ein 3-jähriges Volkswagen-Projekt von der Volkswagen-Stiftung finanziert und das war ein unglaubliches Glück. Wir versuchten, Zinnbergwerke zu finden und wir haben sie tatsächlich im ersten Jahr schon gefunden. Wie findet man Zinnbergwerke? Man geht ja nicht einfach durch die Landschaft und sieht, oh, da ist ein Zinnbergwerk, sondern man hat geologische Karten. In den geologischen Berichten der Sowjetunion hat man alten Bergbau auf den Kartierungen, die hier zugänglich waren, markiert. Alter Bergbau, der kann 200 Jahre alt sein oder 4000. Das weiß man natürlich nicht. Aber das kann man feststellen. Man sieht die Spuren im Gelände. Das sehe inzwischen auch ich, nicht nur die Geologen. So, und haben uns diese Karten besorgt, zusammen mit unseren Kollegen in Usbekistan und Tadschikistan, haben diese Vorkommen aufgesucht. Diese Stellen, wo frühere, in 50er, 60er, 70er Jahren sowjetische Geologen alten Bergbau kartiert haben, haben uns den angesehen und haben dann einfach diese Spuren ausgegraben. Und dann brauchst du entweder Holzkohle, die du datieren kannst mit der Radiokarbonmethode, oder Keramikscherben, die sich immer bei Verfüllungen finden. Und wir hatten wirklich das Glück, dass wir haben im Frühjahr in Usbekistan, im Herbst in Tadschikistan gegraben, wir haben im ersten Jahr in beiden Ländern bronzezeitliche Zinnbergwerke entdeckt. Und das war natürlich sensationell. Und die haben wir dann ausgegraben. Wir hatten dann noch mit dem Bergbaumuseum in Bochum zusammen, die haben die Stollen untersucht. Und wir haben dann neben den Stollen Siedlungsstellen, wo dann das Erz weiterverarbeitet wurde, um dann es sozusagen für den Transport an die Stellen, wo das dann wirklich dann legiert worden ist, mit dem Kupfer zusammen weitergeschickt wurde. Also das war auch so eine Ressourcenfrage, Ressourcenversorgung der ganzen alten Welt, wenn man so will. Ja. Das haben wir untersucht und das waren so meine Schwerpunkte eigentlich. Und die Skythen haben natürlich dann durch die großen Entdeckungen, das lief meistens parallel. Ich war also im Frühjahr in Usbekistan, im Sommer in Sibirien, Skythenforschung, im Herbst wieder in Tadschikistan, wieder die Zinnforschung sozusagen. Und dann natürlich durch die Entdeckungen dieses Fürstengrabs in Arjan und anderes hat dann, und dieses Zinnprojekt war dann auch zu Ende, und in der Skythenforschung haben wir dann immer neue Projekte begonnen.
Jetzt habe ich ja in der Einleitung gesagt, geht man streng nach Plan vor oder ist man offen für alles? Warst du auf der Suche nach speziell diesem Grab und hast einfach Glück gehabt? Oder hast du einfach generell dich und das Team gucken lassen, wie so eine Grabanlage aufgebaut ist?
Sowohl als auch, also sowohl bei der Forschung zur Zinnmetallurgie, zur frühesten Zinnmetallurgie, wie zu den Skythen. Man hat einen Plan, muss man ja. Du bringst da Leute hin, das kostet Geld, du musst ja einen Plan haben. Und du musst Anhaltspunkte haben. Aber es läuft dann nicht immer nach Plan. Manchmal geht's schief. Ist zum Glück bei mir seltener passiert, dass man nicht viel Erkenntnisse findet, die zur Lösung der Fragestellung beitragen. Oder du findest Anhaltspunkte, die zur Lösung dieser Fragestellung beitragen. Und vielleicht noch auf ganz spektakuläre Art und Weise. Das wünscht man sich als Archäologe natürlich immer. Und das ist aber dann vielfach nicht nur Glück, sondern Zufall.
Was ist denn der Unterschied?
Der Unterschied ist, wenn wir Zinnbergwerke suchen und wir haben Anhaltspunkte für alten Bergbau, dann wissen wir, es kann mittelalterlich sein, es kann aber auch bronzezeitlich sein. Und dann brauchst du Glück, dass du die paar Stellen, die du untersuchst, dass du dann ein bronzezeitliches triffst. Der Zufall ist, wenn du wie in Arjan, in Tuva, dieses skythische Fürsten- oder Königsgrab, was wir 2001 entdeckt haben, da haben wir natürlich nicht im Traum gedacht, dass wir ein unberührtes Königsgrab finden, sondern wir wollten, da gibt's diese so eine spezifische Form von Grabhügel, so eine Steinplattform, 80 Meter Durchmesser, 3 Meter hoch, und man hat sowas mal in den 70er Jahren untersucht, und wir wollten einfach noch einmal, weil das war nicht so ganz klar, wie die wirklich aufgebaut war, wir wollten noch einmal eine solche Anlage untersuchen. Und wir haben eine ausgewählt, die war natürlich beraubt. Alle diese Grabhügel sind alle geplündert. Und der war auch ziemlich zerstört. Nur ein Drittel war noch völlig intakt. Und wir haben gesagt, okay, der ist beraubt, geplündert, zerstört. Das Grab ist sowieso leer. Da findet man nichts mehr. Also es war nie irgendwie die Vermutung, dass da noch was zu finden wäre. Wir haben gesagt, aber dieses Drittel, was noch intakt ist, das wollen wir untersuchen nach allen Regeln der Kunst und der modernsten Dokumentationskunst in der archäologischen Wissenschaft. Untersuchen wir das und wollen besser verstehen, weil ich schon die Meinung hatte, dass diese Anlagen, das ist nicht nur ein Haufen Stein, ein Haufen Erde über dem Grab, sondern das ist wirklich, und es hat sich dann auch bestätigt, Architektur gewordenes Ritual. Das ist Architektur. Und die muss man auch ausgraben wie Architektur. Nicht einfach wegschippen oder mit dem Bulldozer durchfahren, sondern das muss man genau ausgraben, dokumentieren und rekonstruieren hinterher. Und dann stellte sich heraus, und das war kein Glück, sondern das war der pure Zufall, dass in diesem Grabhügel das Hauptgrab nicht in der Mitte war. Das war nämlich geplündert, aber die sind immer in der Mitte. Ich weiß nicht warum. Bei diesem einen lag das an der Peripherie und genau unter diesem Drittel, was noch intakt war. Und so haben wir dieses Drittel gegraben und stießen plötzlich, oh, da ist eine Grabgrube. Oh, die ist ja ganz unberührt. Das sieht man in der Verfüllung, weil wenn sie beraubt ist, dann sieht man den Raubgang, der in die Grabkammer führt. Und das war aber noch die originale Verfüllung. Also du musst dir vorstellen, die haben dort ein Grab angelegt, die haben in den gewachsenen Boden, in den Lehmboden, ein 4x4 und 4x Meter oder fast 5 Meter tiefe Grube ausgehoben, haben in diese Grabgrube die Grabkammer eingebracht, aus Lärchenbalken gezimmert, so Blockbau, mit Bergbalken abgedeckt und dann den Rest mit dem Aushub wieder verfüllt. Und deshalb sieht man diese Verfüllung. Und die Verfüllung war nicht gestört. Und damit war klar, dieses Grab, was auch immer da unten liegt, ist unberührt. Das fand man natürlich schon mal faszinierend. Aber weil es an der Peripherie lag, hätten wir nie gedacht, dass das das Hauptgrab ist, dass das das Königsgrab ist. Und wir haben uns allerdings ein bisschen die Dimensionen für ein Nebengrab, waren die Dimensionen 4x4 Meter, das ist eigentlich schon das Format eines fürstlichen Grabes. Aber wir konnten es trotzdem nicht fassen und wir haben dann uns runtergegraben, die Verfüllung, ne, diese Erdverfüllung rausgeschaufelt und dann stießen wir auf die Grabkammer und die war komplett intakt. Die war am Fußende ein bisschen eingebrochen, da ist ein bisschen Erdreich rein, aber das war ein Hohlraum in 4,5 Meter Tiefe. Und ein russischer Student, der mit dabei war, der hatte so eine Videokamera dabei und wir hatten dann, also dadurch, dass am Fußende des Grabes so ein paar Balken eingebrochen sind durch das Gewicht der Verfüllung, war da so ein Spalt. Man konnte aber nicht viel sehen. Und dann hat er durch den Spalt diese Videokamera durchgesteckt und sie in alle Richtungen gedreht und wieder rausgezogen. Und dann haben mein russischer Kollege und ich uns das angeguckt und dann sah man, da lag überall Gold. Und man muss sich dann vorstellen, du bist in Tuva am Ende der Welt, weit weg von dem nächsten Ort. Wir guckten uns dann an, mein russischer Kollege und ich, und dann guckten wir nach oben. Und oben an der Grabgrube, 4 Meter über uns, saßen die ganzen Grabungsarbeiter, die von den Dörfern der weiteren Umgebung, nackten Oberkörpers, war Sommer, mit Tätowierung, mit Glatze und so, spaten dann, na, was habt ihr denn da gefunden? Und mein russischer Kollege kann ein deutsches Wort. Er guckte mich an, er guckte nach oben, guckt mich wieder an und sagt, Scheiße. Weil natürlich sofort klar war, wir haben ja ein riesen Sicherheitsproblem. Ja. Und, mal gucken, man sieht nicht so richtig, was da ist und so. Und wir haben dann erstmal 3 Tage lang die Balkenabdeckung gezeichnet, dokumentiert, vermessen. Natürlich, das hätten wir in einem halben Tag machen können, aber wir haben uns da natürlich 3 Tage Zeit gelassen und haben in der Zwischenzeit dann Bewachung organisiert. Und erst als dann 2 Spezialisten des Innenministeriums von Tuva mit Kalaschnikows am Kurgan waren, haben wir dann wirklich dann die Balken weggenommen und konnten dann das Grab dann dokumentieren und ausgraben.
Und auf 20 Kilo Gold geblickt.
Genau, das denkt man erst gar nicht. Das waren insgesamt, ist alles sehr kleine Teile auch gewesen, über 9000 Fundstücke und 5600 waren aus Gold. Da waren sehr massive Stücke. Also es war ein Doppelgrab, ein Mann und seine Frau. Und der Mann, der Fürst, hatte also einen Halsreif aus massivem Gold, der allein 2 Kilo wog. Und wunderbar mit Tierstil verziert. Also wirklich eine Qualität in der künstlerischen Ausführung, in der Darstellung von Tieren mit allen möglichen Details. 2 höckrige Kamele, Buckelrinder, also wo man selbst nicht nur einen Rind erkennen kann, sondern man kann sehen, es war ein Buckelrind, ja, also Details, und zwar auf 1 Zentimeter Länge, ne, auf diesen ganzen Goldobjekten eingraviert oder mitgegossen und dann nach dem Guss noch ein bisschen überarbeitet. Also das war schon ganz besonders.
Wie hast du denn diese 3 Tage erlebt? Du musst ja auf der einen Seite vor Vorfreude geplatzt sein und auf der anderen Seite möglichst ruhig halten, dir nichts anmerken lassen und vielleicht auch Angst gehabt haben.
Ja, also Freude natürlich, wobei wir damals noch nicht wussten, dass es so viele Goldobjekte sein werden. Wir sahen nur, da liegt viel. Aber klar, dass es ein toller Befund ist. Aber man ist dann so beschäftigt, dass man gar nicht groß zum Nachdenken kommt. Man muss ja alles Mögliche regeln immer wieder und dann zwischendurch muss man die Arbeiter wieder auszahlen und also man ist so beschäftigt, mussten mehrfach nach Kizil fahren, die Hauptstadt von Tuva. Tuva ist eine autonome Republik der Russischen Föderation. Und mussten da immer wieder, fährt man auch irgendwie 4 Stunden oder so, bis man da ist. Und dann wieder 4 Stunden zurück, um dort Gespräche zu führen. Das ist ein ganzer Tag weg. Ne? Und das, also man hat da schon eine Menge zu tun.
Hast du schon mal Erfahrung mit Grabräubern gemacht?
Direkt nur einmal in Pakistan, am Indus, am oberen Indus, da in diesen Tribal Areas, im Grenzgebiet zu Afghanistan und China. Da haben wir auch in den späten 90er, frühen Nullerjahren, also 98 bis 2000 im Sommer Prospektionen gemacht, Begehungen, und sind dabei auf Grabräuber gestoßen, die die Gräberfelder, die es dort gibt, eben geplündert haben, um dann die Dinge zu verkaufen. Und wir wussten, dass es sehr reiche Gräberfelder dort gibt, weil auf den Basaren der Ortschaften taucht das ganze Material dann auf. Da konnte man das kaufen. Und das war ihm so wichtig. Das hat Fernbeziehungen ins Industal, nach China, sogar nach Sibirien, nach Zentralasien. Also natürlich eine Region, wo, wenn du diese Kulturen miteinander verknüpfen willst und die gegenseitigen Beziehungen erforschen willst, ist das natürlich eine Schlüsselregion. Und deshalb hatten wir eigentlich vor, dort eine Ausgrabung durchzuführen, und haben einmal Grabräuber überrascht, und die waren nicht so wahnsinnig amused. Es war das einzige Mal, dass ich in den Lauf einer Kalaschnikow gucken musste, aber ging alles gut aus, war harmlos. Aber man wusste schon, da hält man sich lieber fern. Und wir wollten in diesem Gebiet dann auch Ausgrabungen durchführen. Die waren geplant für 2011, am 13. September 2011. Und zwei Tage vorher, kurz vorm Abflug, 11. September, ist das passiert, was mit den Twin Towers in New York passiert ist. Und dann war sofort klar, dass es Krieg geben wird und dass in diesen Grenzgebieten von Pakistan zu Afghanistan, dass das die Sicherheit einfach nicht mehr zulässt. Und dann haben wir das abgebrochen, sind nicht geflogen. Es war zwei Tage später und ja, sind da seitdem auch nicht mehr dorthin gekommen. Schade.
Träumst du noch davon?
Ja, die Heidelberg Akademie der Wissenschaften haben dort ein Dokumentationsprojekt. Mit denen haben wir auch kooperiert, mit Felsbild und Inschriften am Karakorum Highway. Und die haben ja nochmal von den Jahren danach nochmal Bilder geschickt. Die Grabanlagen, die wir noch unversehrt gesehen haben, ist alles geplündert, alles zerstört. Also das ist schade. Was da an wissenschaftlicher Erkenntnis, neben den Objekten natürlich, an wissenschaftlicher Erkenntnis verloren gegangen ist, das ist wirklich schlimm.
Verdammt und verflucht.
Genau.
Dein Buch von 2021, in dem du genau dieses Thema intensiv behandelst.
Genau, so quer durch die Zeiten, von der Antike bis in die Gegenwart eigentlich. Und das kann man, wenn man sieht, was in der Ukraine derzeit passiert, die Geschichte der intentionellen, bewussten, ob aus ideologischen, religiösen oder politischen Gründen, aber der bewussten Zerstörung von Kunst und Kultur, ja, das ist ein roter Faden, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Und da gehört das Kapitel auch dazu. Bamian, ne? Bamian, die Sprengung der Buddha-Statuen. Und wir haben das auch damals noch vor dem 11. September, haben wir es erlebt, wie in diesen Gebieten in Nordpakistan, das sind sehr viele buddhistische Felsbilder gewesen, wie die auch immer wieder von einem Jahr aufs andere, man kam hin, da waren bedeutende buddhistische Felsbilder gesprengt. Also Bamian war sicher der Höhepunkt, aber das hat eine Vorgeschichte.
Ganz aktuell auch Van Gogh, Monet, Vermeer, haben wir diese Herausforderung in den Museen. Bedeutende Werke werden bewusst angegriffen, kaputt gemacht oder versucht kaputt zu machen.
Ja, deshalb reagiere ich da sehr allergisch. Natürlich, und das muss man fairerweise sagen, das Ziel ist nicht, die Kunstwerke zu zerstören, wie die Beispiele, die ich gerade nannte. Aber dennoch, einfach, wenn man diese lange Geschichte der Verfolgung und der Zerstörung und des Missbrauchs, auch aus propagandistischen Zwecken von Kunst und Kultur, sich bewusst macht, dann ist man einfach sehr, sehr unangenehm berührt. Da ist man einfach geschockt, wenn man einfach Kartoffelbrei oder Tomatensuppe auf ein Bild kippt. Auch wenn man sich ein Bild aussucht, was eine Glasscheibe hat. Ja. Ich meine, wissen die denn, ob da zwischen Glasscheibe und Rahmen vielleicht doch was reinläuft? Und einfach die Tatsache, dass man das macht. Also ich muss einfach da an diese anderen Beispiele denken und finde es, so sehr ich die Motivation und den Anlass dazu verstehe, aber ich finde, das ist nicht die richtige Art und Weise. Kunst und Kultur darf man auch nicht gegeneinander ausspielen. Und es gibt, glaube ich, genügend Protestformen. Man muss jetzt nicht auf diese Art und Weise versuchen, Öffentlichkeit zu bekommen. Ich glaube, das am Ende diskreditiert das auch ein Stück weit die Anliegen dieser Bewegung.
Du bist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Was ist denn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eigentlich? Vielleicht magst du da zwei, drei Sätze zu sagen.
Ja, das sind die 19 staatlichen Museen zu Berlin, Kulturforum, Neue Nationalgalerie, Dahlem, unsere Museen im Humboldt-Forum. Also es ist der größte Museumskomplex in Deutschland, einer der größten weltweit, aber nicht nur. Dazu gehört die Staatsbibliothek, die größte wissenschaftliche Universalbibliothek in Deutschland, das Geheime Staatsarchiv, 38 Kilometer Akten und Dokumente zur preußischen und deutschen Geschichte. das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung, also alle Sparten der kulturellen Überlieferung von Museen, Archiven, Bibliotheken und Forschungsinstitute. Und ich sage immer, um es kurz zu machen, wir sind sowas wie die deutsche Smithsonian. Das ist ja auch so in Washington, diese große nationale amerikanische Kultureinrichtung mit Museen, Bibliotheken, Forschungsinstituten, Archiven. Die sind noch größer. Da ist bei uns ist nur Kunst- und Kulturgeschichte, dort ist auch noch die Technik und die Naturgeschichte dabei. Aber wir sind schon sowas und wir sind damit eben mit über 2000 Mitarbeitern eine der größten Kultureinrichtungen weltweit. Und der Name ist ein bisschen missverständlich, weil alle denken, wir verwalten die Schlösser und Gärten der Hohenzollern. Das ist nicht der Fall, sondern in unseren Sammlungen ist die Kunst und Kultur der Menschheit. Von den Anfängen, von der Steinzeit bis in die Gegenwart, von der Antike bis in die zeitgenössische Kunst, aber natürlich auch auf allen Kontinenten. Und preußischer Kulturbesitz deshalb, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Stiftung gegründet. Träger sind der Bund, die Bundesregierung und alle 16 Länder gemeinsam. Und natürlich sich damals in den 50er Jahren bei der Gründung auf keinen anderen Namen einigen konnte, hat man gesagt, wer hat die Einrichtung gegründet? Das war der Staat Preußen und deshalb preußischer Kulturbesitz. Aber der Name ist heute nicht mehr so glücklich, weil er immer falsch verstanden wird. Man muss immer erklären, was die Stiftung ist. Und das ist schade. Wir sind, wie gesagt, eine der größten Kultureinrichtungen weltweit und trotzdem müssen wir uns immer erklären. Das muss das Smithsonian nicht. Und deshalb glaube ich, wird es auch nochmal ein Prozess werden, im Zuge unserer Reform über den Namen auch nachzudenken. Ohne die Geschichte und die Herkunft aufzugeben, aber ich glaube, da muss man schon nochmal drüber nachdenken. Gibt es vielleicht einen Namen, der mit unseren Zielen, mit unseren Werten, mit unserer Aufgabe, die auch die Gesellschaft und die Träger, die Politik von uns verlangen, besser damit vereinbar ist?
Was ist denn die Aufgabe?
Die Aufgabe ist, nicht nur Kunst und Kultur zu vermitteln, zu erforschen mit den Sammlungen, sondern wir sind natürlich auch der größte Kulturbotschafter Deutschlands im Ausland. Wir haben unglaublich viele Kooperationsprojekte. Wir sind ein zentraler Akteur der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ob wir Museumsprojekte in Ägypten betreuen, ob wir die Benin-Bronzen zurückgeben und da darum herum intensive Kooperation mit Nigeria machen, mit China, mit Lateinamerika. Das ist eigentlich, sind inzwischen so viele Projekte, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wirklich ein neues Verhältnis zum globalen Süden zu entwickeln oder auch Fragen von Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt, was beginnen wird, wie Kultureinrichtungen oder wo Kriterien für Kulturbauten, für nachhaltiges Bauen dort entwickelt werden. Also es ist ja ein Thema, mit dem wir uns auch zuwenden müssen. Kulturbauten sind natürlich Energieverschwender, wenn man so will. Weil natürlich die Bewahrung des kulturellen Erbes braucht mehr Energie als ein Bürogebäude. Und dennoch muss man auch hier nachdenken und überlegen, wie kann man das doch mit weniger Aufwand machen und so weiter. Das sind große Herausforderungen, auch internationaler Art. Und viele weitere natürlich, denen wir uns stellen, auch in die sozusagen die Geschichten, die in unseren Sammlungen eingeschrieben sind, die im Zuge eben von kultureller Bildung auch in die Gesellschaft zu bringen, mit ganz vielen Programmen, von Kleinkinderprogrammen hin bis zu Menschen mit Demenz, also ganz unterschiedliche Zielgruppen, werden Vermittlungsprogramme entwickelt, weil wir der Überzeugung sind, dass es wichtig ist, gerade in den Schulen wird es immer ein bisschen weniger, dass wir da einfach unser Millionenpublikum, und das haben wir ja, wenn nicht gerade Pandemie ist, das Millionenpublikum mit den richtigen Geschichten zu erreichen, die wir auch gemeinsam mit vielfach, Stichwort Humboldt-Forum, mit unseren Partnerinnen und Partnern aus den Herkunftsländern eben entwickeln.
Das Humboldt-Forum, das Luftboot, die Benin-Bronzen, da ist ja so ein bisschen so ein etwas kritischer Blick entstanden. Wie ist denn da deine Meinung?
Ja, ich meine, diese Debatte um die koloniale Vergangenheit und den kolonialen Kontext der Sammlungen, vor allem wenn es sich um Raubkunst handelt, hat natürlich für eine große Aktualität des Humboldt-Forums gesorgt. Das war am Anfang nicht immer angenehm, weil es zum Teil schon ein sehr aktivistisch geprägtes Museumsbashing war. Ja. Du konntest tun, was du wolltest, war immer zu wenig, zu spät, zu langsam. Das nervt irgendwann. Natürlich haben die Museen auch ihre Haltung gewandelt, aber man muss auch die Logik eines Museumsverantwortlichen verstehen. Die Aufgabe der Museen ist zu bewahren und nicht zu sagen, wie im Supermarkt, die Türen auf, ja, hier, bitte bedient euch. Ne? Also ich meine, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist schon ein Mentalitätswandel. Dennoch wissen wir natürlich, das haben wir auch früher schon gelernt, dass wir natürlich auch keine Dinge haben wollen, die auf illegalen Wegen in die Sammlungen kommen. Und deshalb war für uns mit den Benin-Bronzen klar, das ist ein eindeutiger Unrechtskontext durch die Plünderung der britischen Truppen, dass wir das zurückgeben. Und wir haben da eine sehr gute Lösung gefunden. Wir haben das gesamte Eigentum rückübertragen. Die gehören bereits Nigeria. Und Nigeria hat uns immerhin ein Drittel der Objekte als Dauerleihgaben hier gelassen, weil sie nicht möchten, dass ihre Kunst auch weiterhin im Humboldt-Forum zu sehen ist. Ich glaube, das sind Wege, die zukunftsweisend sind. Und mit dem Luftboot, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, das Boot über das Luftboot hat deutlich gemacht, dass unsere Vorstellung, der deutsche Kolonialismus war grausam in Afrika, aber in der Südsee war es Paradies. Damit hat er aufgeräumt. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige und der Wert des Buches eben auch, weil Plantagenwirtschaft, Ausbeutung, Klimaveränderungen und so weiter, all das ist deutlich geworden, welche verheerenden Folgen auch im Pazifik, in der Südsee, der deutsche Kolonialismus hatte. Aber das Luftboot ist ein bisschen anderer Kontext. Diese Strafexpedition auf der Insel Luft war 20 Jahre vorher und es gibt viele Aspekte, die auch eine andere Beurteilung des Luftbootes zulassen. Entscheidend ist aber nicht, was irgendwelche Aktivisten hier fordern und meinen rausbekommen zu haben. Entscheidend ist doch, was die Vertreter der Ursprungsgesellschaften meinen. Und das waren Kollegen unseres Partnermuseums in Port Moresby, waren auf der Insel Luv, haben Nachkommen der Bootsbauer interviewt. Das kann man im Humboldt-Forum, kann man das Interview hören. Und da sagen sie ganz klar, sie sind stolz, sie freuen sich drauf, dass dieses Boot so ein wichtiges Ausstellungsstück in diesem Museum in Berlin ist. Und sie wollen nur eines, sie wollen nach Berlin fahren, sie wollen die Technik, die Herstellungstechnik studieren, weil das ist ohne ein Metallobjekt, ohne ein Nagel ist dieses Objekt gebaut worden, nur mit wirklich traditionellen Techniken. Die haben sie vergessen, dieses indigene Wissen wiederzubeleben, ja. Und das wollen sie nachbauen, aber nicht, um es dort in ein Museum zu stellen, sondern um es wieder zu benutzen. Und ich glaube, das zeigt, und das ist für uns auch entscheidend, wir sollten uns nach den Bedürfnissen und den Wünschen der Herkunftskulturen richten und nicht nach irgendwelchen Aktivisten hier in Deutschland.
Glaubst du, dass das auch ein Modell sein wird, wie zukünftig Ausstellungen kuratiert werden könnten? Also, dass man viel mehr in der Zusammenarbeit und in der Kooperation agiert?
Das ist das A und O, das muss es sein. Das ist nicht immer einfach, weil die Partner in solchen Fällen weit weg sind. Das bedarf einer gewissen finanziellen Ressource, um das wirklich machen zu können auch. Aber ich denke, das ist der einzige Weg, das ist auch der einzig legitime Weg, wenn man wirklich möchte, dass die sogenannten Völkerkundemuseen eine Zukunft haben. Und sie können und sie müssen und sie sollen eine Zukunft haben, aber nur, wenn sie kooperieren. Wenn gemeinsam Geschichten entwickelt werden, wenn man Deutungshoheit abgibt, wenn man gemeinsam kuratiert. Und die Erfahrung haben wir gerade im Humboldt-Forum gemacht, dass das zu wunderbaren Ergebnissen führt und Lust auf mehr macht.
Was macht dir Lust auf mehr?
Ja, zu sehen gerade, wie das Humboldt-Forum, das wir ja vor jetzt knapp 2 Monaten eröffnet haben, jetzt ist es fertig, aber die Arbeit beginnt erst, hat man das Gefühl. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben schon viele Pläne auch und auch die entsprechenden Ressourcen, um diese Zusammenarbeit zu intensivieren. Und das ist ganz, ganz zentral. Und darauf freue ich mich.
Ich freue mich, dass wir hier in der Villa von der Heidt zusammensitzen. Was ist denn die Villa von der Heidt eigentlich genau? Ich habe was gelesen von einer illegalen Spielhalle und auch einer Bonbonfabrik.
Ja, die Villa von der Heidt hat eine ganz interessante Geschichte. Die Villa von der Heidt ist in 1860er Jahren gebaut worden. Es war hier das Palais der von der Heidts. Von der Heidt war ja preußischer Handels- und Finanzminister in dieser Zeit. Und man hat es dann im späten 19. Jahrhundert mal vermietet. Es war mal eine Zeit lang chinesische Botschaft. 1919 war hier der Allgemeine Deutsche Sportclub. Das war aber nur ein Vorwand. Das war in der Tat eine illegale Spielhölle. Dann ist es in den späten 30er, 40er Jahren saß hier der Chef der Reichskanzlei, also ein Obernazi. Dann war es kriegszerstört. In der Ruine war in der Tat dann in den Nachkriegsjahren eine Bonbonfabrik erstmal untergebracht. Aber das, woher Reichsbesitz war, war es dann Bundesbesitz. Es stand leer, es war kriegszerstört. In den späten 70er Jahren hat man beschlossen, es wieder aufzubauen. Und als Nutzung ist damals der Berliner Sitz des Bundeskanzlers vorgesehen gewesen. Ich sage immer, zu unserem Glück fing es dann damals an mit Baader-Meinhof und RAF und so. Und das führte dazu, dass man diesen Gedanken, dass hier der Sitz des Bundeskanzlers ist, wenn er in Berlin verweilt, hat man den Gedanken verworfen, denn man kann das überhaupt nicht schützen. Ja, das ist die Straßen auf allen Seiten ist sehr nah, also man kann das nicht schützen. Und das war dann die Gunst der Stunde, wo dann mein Vorvorgänger, denn der Sitz des Präsidenten war damals ganz weit draußen in Dahlem. Er hat es damals zum Sitz des Präsidenten dann gemacht, mit dem Blick auf das Kulturforum am Potsdamer Platz, Mies van der Rohe, neue Nationalgalerie, war bereits fertig, 68 eröffnet, die Staatsbibliothek Potsdamer Straße war im Bau und es bestand ja schon der Plan, auf der Westseite der Mauer am Potsdamer Platz das Kulturforum zu errichten, also mehrere Museumsbauten. Und da schien es opportun, hier näher an dieser Großbaustelle der Stiftung eben diesen Sitz zu haben, abgesehen davon, dass es ein fantastisches Gebäude ist, sehr repräsentativ. Nach der Wiedervereinigung war das natürlich ein Glücksfall, denn jetzt ist man hier, egal wo man Termine hat, ob im Bundestag, auf der Museumsinsel, die Ministerien, alles ist in 10, 15, 20 Minuten erreichbar. Wenn man jetzt als Präsident noch in Dahlem säße, wären das lange Wege, lange Fahrzeiten.
Eine lange Fahrzeit. Du bist ja seit 2008 Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wenn wir jetzt mal ganz weit in die Zukunft reisen, sagen wir mal 2000 Jahre, naja, vielleicht auch nur 100 Jahre. Welche Spur würde man denn von dir finden?
Schwer zu sagen. Die Bücher, die man schreibt, die auf den Forschungen beruhen.
Die Kinder des Prometheus.
Da ist natürlich wichtig, dass Bücher dann noch gelesen werden. Das wissen wir nicht, welche Medien man hat. Und der Forschungsstand wird sicher schon so weit sein, dass das alles alte Hüte sind. Wie wir ja auch bestimmte Publikationen, die nur 100 Jahre alt sind oder nur 50 Jahre alt sind, sind für uns nur noch von forschungsgeschichtlichem Interesse. Also muss man sehen. Und natürlich die großen Bauprojekte. Ich hoffe schon, dass die Gebäude noch stehen. Wahrscheinlich dann zum 20. Mal saniert. Schwer zu sagen, ob man das mit Namen verbindet, weil ich habe Museen eröffnet, die unter meinem Vorgänger saniert worden sind. Meine Nachfolger werden Projekte eröffnen, die ich begonnen habe. Das ist wirklich, auch ich werde am Ende 17 Jahre Präsident gewesen sein der Stiftung, aber es sind wirklich generationenübergreifende Projekte. Aber es ist einfach schön und auch ein Stück weit beglückend, dass man so für eine 17 Jahre ist ja nicht ganz so kurz, aus einer 2000-Jahres-Perspektive ist es ein Wimpernschlag, aber immer eine gewisse Zeitstrecke, diese großartige Einrichtung mit gesteuert zu haben. Und das ist natürlich, ich komme aus der Archäologie, aus der Wissenschaft, hätte mir das vorher nicht vorstellen können, dass ich mal hier lande, aber es ist natürlich schon eine unglaubliche Horizonterweiterung. Ich habe Menschen kennengelernt, durfte mit Menschen zusammenarbeiten, Star-Architekten, bedeutende Kunstsammler, denen wäre ich als Archäologe, wenn ich im Deutschen Archäologischen Institut geblieben wäre, nie begegnet. Ich habe so viel Neues dazugelernt. Auch das Humboldt-Forum, eine intensive Beschäftigung mit einer Ethnologie. All das wäre, wenn ich in der archäologischen Wissenschaft verblieben wäre, hätte ich nicht gehabt. Und insofern ist es schon ein großes Glück wieder, ein großes Glück und auch ein großes Geschenk.
Und ich verrate dir was. Du wirst auf jeden Fall in meinem Leben eine Spur hinterlassen, für die ich sehr, 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 sehr dankbar bin. Danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um mir so einen Jahrtausende überschreitenden Einblick zu schenken. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me/Leichtigkeit der Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/Die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com/Die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia@dieleichtigkeitderkunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. Und nun von Herzen Dank.